SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. US-Präsident Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris haben dem ukrainischen Präsidenten Zelensky weitere Unterstützung zugesagt. Sollte Harris US-Präsidentin werden, wolle sie die Ukraine auch dann weiter unterstützen. Gestern hat Joe Biden ein weiteres Hilfspaket angekündigt, 8 Milliarden Dollar schwer. Das beinhaltet Flugabwehrsysteme und Munition, teils auch Streumunition. Aus Washington Ralf Borchardt.
Was Zelensky aber nicht bekommen hat, ist die erhoffte Zusage, dass er westliche Waffen, Raketen auch gegen Ziele tief im Landesinneren Russlands einsetzen kann. Jedenfalls haben sich Biden und Harris dazu nicht geäußert. Zelensky hatte sich mehr erhofft. Auffällig, der Besuch im Weißen Haus wurde Teil des US-Wahlkampfs. Biden, noch Präsident, hat den gemeinsamen Presseauftritt mit Zelensky seiner Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin Harris überlassen. Und Harris hat deutlich gemacht, wenn sie die Wahl gewinnt, wird sie sich dafür einsetzen, dass die Ukraine weitere Militärhilfen im bisherigen Umfang erhält. Dazu braucht sie allerdings auch den Kongress. Und Harris hat scharfe Kritik an Trump geübt und seinem Vize Vance. Beide haben sich in der Richtung geäußert, die Ukraine müsse jetzt bald ein Abkommen mit Russland schließen und einen Teil ihres Territoriums abtreten. Das sei kein Friedensvorschlag, das sei ein Vorschlag für eine Kapitulation, hat Harris formuliert.
Der Hurricane Helene ist von der US-Katastrophenschutzbehörde auf die Kategorie 4 von 5 hochgestuft worden. Es seien Windgeschwindigkeiten von bis zu 215 Kilometern pro Stunde gemessen worden, hieß es von der Behörde. Der Hurricane ist mittlerweile auch auf Land getroffen. Julia Kastein.
Meteorologen hatten gewarnt, dass es für die dünn besiedelte Big Bend Region im Norden von Florida der schlimmste Tropensturm aller Zeiten werden könnte. Aber auch die gesamte Westküste am Golf von Mexiko ist betroffen. In Clearwater bei Tampa wurde schon am Abend eine höhere Sturmflut gemessen als beim sogenannten Jahrhundertsturm 1993. Der Nationale Wetterdienst warnte, dass die Flutwellen in einigen Küstenregionen katastrophal und Zitat unsurvivable, also nicht zu überleben sein. Schon Stunden bevor Helene das Festland erreichte, waren eine Dreiviertelmillion Haushalte ohne Strom. Floridas Gouverneur Ron DeSantis forderte die Menschen auf, wie bei einem Tornado im Innern ihrer Häuser Zuflucht zu suchen.
Die israelische Luftwaffe hat wieder Ziele im Libanon bombardiert. Nach Angaben der Regierung in Beirut wurden dabei mindestens 92 Menschen getötet. Mehr als 150 weitere seien verletzt worden. Die israelische Armee hatte zu Wochenbeginn ihre bislang massivsten Angriffe auf die pro-iranische Hisbollah-Miliz seit vergangenem Oktober gestartet. Das war ganz schön chaotisch. Bei der ersten gemeinsamen Sitzung des Thüringer Landtags gestern, da gab es Zwischenrufe, Wortgefechte und die Sitzung ist mehrfach unterbrochen worden. Am Samstag soll es weitergehen. Bis dahin wird eine Entscheidung des Verfassungsgerichts zur Wahl des Landtagspräsidenten erwartet. Wolfgang Henschel erklärt die Details.
Hintergrund ist ein Antrag von CDU und BSW zur Geschäftsordnung, mit der das Verfahren zur Wahl des Landtagspräsidenten geändert werden soll. Demnach sollen künftig alle Fraktionen Kandidaten für den Posten des Landtagspräsidenten vorschlagen können. Bisher sieht die Geschäftsordnung vor, dass die stärkste Fraktion, also die AfD, ein Vorschlagsrecht hat. Die CDU beantragte dafür zu Beginn der Sitzung die Beschlussfähigkeit des Landtags festzustellen. Das ließ Alterspräsident Treutler nicht zu. Die chaotische Sitzung musste mehrfach unterbrochen werden. Vertreter von CDU, BSW, Linke und SPD warfen Treutler vor, die Abgeordnetenrechte und das Selbstorganisationsrecht des Landtags zu beschneiden.
Das BSW ist bei den Koalitionsgesprächen für neue Regierungen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg ein wichtiger Partner. Ohne die Partei von Sarah Wagenknecht kann zum Beispiel Wahlsieger SPD in Brandenburg keine Regierung bilden. Parteigründerin Wagenknecht überlässt dabei auch nichts dem Zufall, sondern koordiniert lieber selber. Efi Seibert.
Egal, mit wem ihre Partei in den jeweiligen Ländern über eine mögliche Koalition spricht, sie will die Gespräche eng koordinieren und abstimmen. Damit nicht in einem Land Zugeständnisse gemacht werden und Forderungen aufgegeben werden, die sie dann in einem anderen Land nur noch schwer durchsetzen kann, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wagenknecht verlangt unter anderem, dass ihre ablehnende Position zur Aufstellung von amerikanischen Mittelstreckenraketen in die Präambel der Koalitionsverträge geschrieben werden muss und dann die jeweilige Landesregierung öffentlich diese Position vertreten soll. Sie drohte damit, bei mangelnder Kompromissbereitschaft von CDU und SPD die Gespräche abzubrechen. Wenn die anderen sich nicht wirklich bewegen wollen, dann ist unser Wählerauftrag die Opposition, sagte Wagenknecht. Das BSW sei für Veränderungen gewählt worden, sie werde die Wähler nicht betrügen.
Die ganze Woche geht es bei den Grünen schon drunter und drüber. Rücktritte und Parteiaustritte inklusive. Jetzt gibt's aber auch mal wieder politische Vorstöße aus den Bundesländern, in denen die Grünen mit in der Regierung sitzen. Die schwarz-grün regierten Länder Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg fordern die Bundesregierung gemeinsam auf, die Migrationspolitik zu verschärfen. Dazu wollen sie im Bundesrat Anträge einbringen. Die Bundesregierung wird darin unter anderem aufgefordert, dafür zu sorgen, dass abgelehnte Asylbewerber, Straftäter oder Geflüchtete, für die andere EU-Länder zuständig sind, schneller in ihre Heimatländer oder in die zuständigen EU-Staaten abgeschoben werden können. Dafür solle die Bundesregierung Asylverfahren beschleunigen und den Datenaustausch zwischen den Behörden erleichtern. Die meisten privaten Krankenversicherer wollen ihre Beiträge ab nächstem Jahr deutlich erhöhen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung und beruft sich auf den Branchenverband PKV aus der Nachrichtenredaktion Ronald Lessig.
Von den Beitragsanpassungen ab Januar sind demnach rund 2/3 der 8,7 Millionen Vollversicherten betroffen. Wie die Zeitung weiter berichtet, werden die privaten Krankenversicherungen im Schnitt um 18% teurer. Dabei würden einige wenige Versicherer ihre Beiträge gar nicht erhöhen, andere wiederum um rund 1/3. Als Grund dafür werden höhere Leistungsausgaben genannt. So seien im ersten Halbjahr dieses Jahres die Kosten für die ambulante Versorgung, dem größten Ausgabenblock, um 5,7% gestiegen. Bei der Krankenhausversorgung habe es ein Plus von 6,7% und im zahnmedizinischen Bereich um 6,3% gegeben. Unter anderem hätten viele Patienten Behandlungen aus der Corona-Zeit nachgeholt.
Der Kampfmittelräumdienst hat in der Nacht in Kaiserslautern eine Weltkriegsbombe entschärft. Sie wurde gestern Abend auf dem ehemaligen Pfaff-Gelände gefunden. Während der Arbeiten mussten ca. 200 Menschen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen. Das Gelände des ehemaligen Nähmaschinenherstellers steht zwar leer, außen herum leben und arbeiten aber Menschen. Der Blindgänger war gestern Abend bei Bauarbeiten entdeckt worden. Die Stadt entschied sich, die Bombe so schnell wie möglich unschädlich zu machen. In Peru sind bei der Konferenz der Internationalen Walfangkommission IWC wichtige Entscheidungen gefallen. Angenommen wurden die von Deutschland angestoßene und von der EU eingebrachte Resolution gegen kommerziellen Walfang. Die erste seit 23 Jahren. Wiebke Hus.
Obwohl seit fast 40 Jahren ein Moratorium gilt, nutzen drei Länder Schlupflöcher, um es zu umgehen. Island, Norwegen und Japan. Zwei weitere Initiativen der EU, die eine künftige Kooperation mit der Antarktiskonvention und dem UN-Hochseeabkommen in Sachen Walschutz einfordern, wurden sogar einstimmig angenommen. Ein neues Walschutzgebiet im Südatlantik, für das sich die südamerikanischen Länder Brasilien, Argentinien und Uruguay einsetzten, scheiterte jedoch um eine Stimme an der erforderlichen Dreiviertelmehrheit, da die Walfang unterstützenden Länder geschlossen dagegen stimmten. Sowohl der Vorschlag, Walfang als Beitrag zur Ernährungssicherheit anzuerkennen, als auch der Antrag auf eine Arbeitsgruppe zur Aufhebung des kommerziellen Walfangverbots wurden mangels Unterstützung zurückgezogen. Sie sollen für die nächste IWC-Tagung überarbeitet werden.
Fußball-Bundesligist Frankfurt ist mit einem Unentschieden in die Europa League gestartet. Die Eintracht spielte gegen den tschechischen Club Viktoria Pilsen 3:3. Martina Knief.
Eine Zwei-Tore-Führung reichte Eintracht Frankfurt nicht aus, um mit einem Sieg in die Europa League zu starten. Nach 67 Minuten führten die Frankfurter mit 3:1. Ekitike und Schulz trafen in der ersten Halbzeit. 1:1 der Pausenstand. Nach gut einer Stunde stach der Joker. Dina Ebimbe traf 2 Minuten nach seiner Einwechslung. Rasmus Christensen erhöhte wenig später auf 3:1. Alles schien klar, bis in die Schlussphase hinein. Prinz Adu brachte Pilsen auf 2:3 heran und in der 3. Minute der Nachspielzeit machte Jemelka das 3:3 für Viktoria Pilsen perfekt. Die Frankfurter gingen enttäuscht vom Platz und müssen mit einem Punkt zum Start der Europa League zufrieden sein.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Windig bei Schauern, Gewittern und freundlichen Phasen. Ganz schön wechselhaft, bis zu 20 Grad heute.
SWR aktuell. Service.
Herbstzeit ist Erntezeit. Beim Obst gilt das nicht nur auf den zahlreichen Obstplantagen, zum Beispiel am Bodensee oder in Rheinhessen, sondern auch auf den Streuobstwiesen. Dort also, wo knorrige Apfel- oder Birnbäume stehen, aus deren Obst dann meist Most oder Apfelwein gemacht wird. Dominik Bartoschek aus unserer Umweltredaktion erklärt, warum Streuobstwiesen so wichtig und vor allem auch wertvoll sind.
Unten auf der Wiese ein reich gedeckter Tisch am Ameisenbuffet. Oben in den knorrigen Bäumen die Nisthöhle. Für den Grünspecht ist die Streuobstwiese idealer Lebensraum. Genauso wie für rund 5000 andere Tier- und Pflanzenarten, darunter Vögel, Fledermäuse, Schmetterlinge, Insekten, Moose. Damit ist so eine Streuobstwiese ein echter Hotspot der Artenvielfalt. Und das, obwohl es sich nicht etwa um Wildnis handelt, sondern um einen vom Menschen geschaffenen Lebensraum, dem ursprünglich mal ein reiner Effizienzgedanke zugrunde lag. Motto: eine Fläche, doppelte Nutzung. Die Bäume wurden wild verstreut auf der Wiese gepflanzt, verschiedene Sorten und Arten, verschieden alt, verschieden groß, und dazwischen weideten die Tiere oder wuchs das Gras für die Heuernte. Doch das war einmal. Heute dagegen heißt Obstanbau: Hochleistungsbäume stehen eng in Reih und Glied in Plantagen, bequem zu ernten und gut für Maschinen erreichbar. Die Streuobstwiese ist deshalb gefährdet. Bundesweit gibt es nach einer Schätzung des NABU aus dem Jahr 2022 noch etwa 250.000 Hektar, eine Fläche etwa so groß wie das Saarland. Klingt erstmal nach viel, doch Mitte des vergangenen Jahrhunderts war die Fläche noch 6-mal so groß. Viele Bäume sind aber seitdem der Flurbereinigung oder Industriegebieten, Neubausiedlungen, Verkehrswegen zum Opfer gefallen. Am meisten erhalten geblieben ist in Baden-Württemberg, heute das Streuobstland Nummer 1 in Deutschland. Geschätzt jeder zweite Streuobstbaum wächst hier. In vielen Landstrichen sind die Wiesen mit den alten, knorrigen Bäumen nach wie vor landschaftsprägend. Aber auch in Rheinland-Pfalz gibt es noch große Bestände, zum Beispiel im Saargau, ganz im Westen des Landes. Ihren Wert als Biotop und Lebensraum, unter anderem für den Grünspecht, behalten Streuobstwiesen übrigens nur dann, wenn sie vom Menschen auch regelmäßig gepflegt werden. Unter anderem Förderung und viel ehrenamtliches Engagement von Vereinen und Initiativen sind deshalb nötig. Die Ernte jetzt im Herbst ist da nur einer von vielen Arbeitsschritten, die im Laufe eines Jahres auf so einer Streuobstwiese notwendig sind.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die großen Stromautobahnen von Nord nach Süd sind wahrscheinlich eines der wichtigsten Projekte, um die Energiewende zu meistern. In Baden-Württemberg beginnen heute offiziell die Bauarbeiten an der wohl bekanntesten Stromautobahn, Südlink. Mehr von Timo Leis.
Auf gut 80 Kilometern von Großrinderfeld im Norden an der bayerischen Grenze bis nach Bad Friedrichshall werden für Südlink unterirdische Kabel vergraben. Das letzte Stück verläuft durch ehemalige Salzwerkstollen bis nach Leingarten. Dort wird derzeit ein Konverter, der den Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln soll, gebaut. Ursprünglich sollte Südlink bereits 2022 ans Netz gehen. Nach massiven Protesten wurden die Pläne für oberirdische Stromtrassen aufgegeben. Der Betreiber Transnet BW rechnet damit, dass Südlink ab 2028 Strom transportieren wird.
Vor dem Baden-Badener Landgericht wird heute eine Millionenklage gegen den TÜV verhandelt. Es geht darum, wer die Verantwortung für einen Großbrand im Luxushotel Badischer Hof in Baden-Baden tragen muss. Patrick Neumann berichtet.
Bei dem Feuer im September 2021 war an dem damals gerade sanierten Luxushotel Badischer Hof Schaden in Höhe von geschätzten 75 Millionen Euro entstanden. Die Gebäudeversicherung wirft dem TÜV Süd vor, nicht erkannt zu haben, dass die Sprinkleranlage des Gebäudes zu klein gewesen sei. Sie fordert nun eine bereits bezahlte Summe von 37,5 Millionen Euro zurück. Auch weitere eventuelle Zahlungen solle der TÜV Süd übernehmen. Der weist die Vorwürfe nach Angaben des Baden-Badener Landgerichts aber zurück und fordert von der Gegenseite 66.000 Euro für die Erstattung von Anwaltskosten.
In Neustadt an der Weinstraße wird heute Abend die 76. deutsche Weinkönigin gewählt. Mit dabei sind unter anderem auch zwei Bewerberinnen aus den Weinanbaugebieten Mittelrhein und Mosel, Ursula Bartzen.
Insgesamt haben sich nach Angaben des Deutschen Weininstituts 5 Bewerberinnen aus dem Vorentscheid qualifiziert. Darunter auch Julia Lamprich aus Oberwesel. Sie vertritt den Mittelrhein. Die 26-Jährige hat internationale Weinwirtschaft studiert und arbeitet im Weingut ihrer Familie. Für das Weinanbaugebiet Mosel steht Marie-Sophie Schwarz aus Klüsserath im Finale. Auch sie hat internationale Weinwirtschaft studiert und arbeitet in einem Weingut. Außerdem kämpfen Annalena Baum aus Rheinhessen, Katharina Kreff von der Nahe und Charlotte Weil aus der Pfalz um den Titel der deutschen Weinkönigin.
Ja, und wir bleiben noch kurz beim Alkoholgenuss. Heute Nachmittag wird Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper das Cannstatter Volksfest auf dem Wasen mit dem traditionellen Fassanstich eröffnen. Bis zum 13. Oktober werden rund 4 Millionen Besucher erwartet. SWR-Reporterin Julia Georgi.
Rund 300 Fahrgeschäfte, Imbissstände, Losbuden und Festzelte gibt es in diesem Jahr auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart. Bei den Fahrgeschäften gibt's neben Klassikern wie Riesenrad und Achterbahn auch einige Neuerungen. Ein neues Karussell namens Booster, das sich nicht nur im Kreis, sondern auch seitlich drehen kann, sowie eine Crazy Maus mit drehbaren Gondeln. Die Bierpreise sind auch in diesem Jahr wieder gestiegen. Im günstigsten Fall wird eine Maß 13,30 Euro kosten, im teuersten 14,70 Euro. Auf dem 177. Cannstatter Volksfest wird es 9 Festzelte geben. Die Veranstalter legen in diesem Jahr besonders Wert auf Sicherheit. Laut Polizei Stuttgart werden die Einsatzkräfte noch präsenter sein. Außerdem wird es wie im vergangenen Jahr die sogenannte Vasenboje geben. Dort können vor allem Frauen und Mädchen Hilfe suchen. Vom Handy aufladen, über Schutz vor Straftaten bis hin zum Heimfahrtaxi.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Dass die deutsche Bürokratie Wortungetüme bereithält, das wissen wir alle. Seit heute gibt es aber ein weiteres. Der Bundestag hat in den frühen Morgenstunden ein Gesetz beschlossen, dessen Namen unseren Korrespondenten Oliver Neuroth einfach nur fasziniert.
Schrottimmobilienmissbrauchsbekämpfungsgesetz, 45 Buchstaben. Das Bundesbauministerium spricht von einem Meilenstein, meint damit wahrscheinlich aber nicht die Rekordlänge des Wortes, eher den Inhalt des Gesetzes. Es geht um sogenannte Problemimmobilien, Gebäude in einem schlechten Zustand, die zwangsversteigert werden. Der Meistbietende kann nach bisherigem Recht das Gebäude schon nutzen, bevor der Kaufpreis überwiesen ist. Und das machen viele auch und vermieten oft schon Wohnungen in schlechtem Zustand zu überteuerten Preisen. Sie nutzen damit nach den Worten von Bundesbauministerin Geiwitz die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt schamlos aus. Damit soll Schluss sein, Gemeinden dürfen einschreiten, wenn sie solche Tricks vermuten. Es handelt sich also schon um spezielle Fälle und genau dafür braucht man auch ein spezielles Wort. Das haben wir jetzt, das Schrottimmobilienmissbrauchsbekämpfungsgesetz.
Gedanken von Oliver Neuroth aus dem ARD Hauptstadtstudio.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.